Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 4. Februar 2026. Nach wie vor berichte ich aus Hawaii, dem pazifischen Außenposten der Vereinigten Staaten von Amerika. Gleichzeitig Tourismus- und Surferparadies. Auf der anderen Seite ist Hawaii auch ein wichtiger geopolitischer Stützpunkt der USA und neuerdings auch Sehnsuchtsinselkette der amerikanischen Milliardäre. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Ellison, um nur die prominentesten zu nennen, haben hier ihre Zelte aufgeschlagen. Sie haben die Flucht ergriffen aus Kalifornien, weil ihnen dort das Klima gegenüber erfolgreichen Unternehmern zu restriktiv, zu kleptokratisch wurde. Ganz im Gegensatz übrigens zu den Aussagen, die Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom am World Economic Forum gemacht hat. Dort bezeichnete er Kalifornien als Paradies für Unternehmer, für Investoren, für Erfolgreiche. Wenn man nun die Abstimmung mit den Füßen oder mit den Privatjets betrachtet, die hier zur Kenntnis zu nehmen sind, der besagten Herren, dann spricht das eine andere Sprache, dann zeigt sich darin ein anderes Bild. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle für die zahlreichen Zuschriften, die ich nach wie vor erhalte zum Thema Pearl Harbor. Pearl Harbor ist ja der Flottenstützpunkt der Amerikaner auf Hawaii seit dem Ende des Ersten Weltkriegs und dann berühmt geworden natürlich am 7. Dezember 1941 aufgrund dieses Überraschungsangriffs japanischer Luftstreitkräfte. Aber genau das ist ja der große Streitpunkt und viele von Ihnen haben mich darauf hingewiesen, war es denn überhaupt ein Überraschungsangriff oder waren die Amerikaner im Bild? Haben sie sozusagen sehenden Auges den Japanern eine Falle gestellt, um so einen Vorwand zu bekommen, die Vereinigten Staaten von Amerika in den Krieg, in den Zweiten Weltkrieg hinein zu katapultieren? Ja, was stimmt? Überraschung oder Verschwörung? Ich neige dazu, den Verschwörungstheorien weniger Glauben zu schenken, einfach deshalb, weil es an der Geheimhaltung mangelt und weil die Verschwörungsszenarien einen wesentlichen Faktor unterschätzen, nämlich den Faktor Inkompetenz. Unterschätze nie den Faktor Inkompetenz in menschlichen Belangen. Ein berühmtes, vermutlich wahres Zitat des französischen, wie soll man ihn bezeichnen, Empereurs, des französischen Diktators, des Kaisers Napoleon Bonaparte, der ja selber am Schluss ja dann auch an seiner eigenen Inkompetenz gescheitert ist, obwohl er vieles, und das sagen ja nicht nur seine Bewunderer, vieles auch richtig gemacht hat. Wir halten Sie auf dem Laufenden aus Hawaii. Wir erkunden jetzt die Insel Maui. Das ist hochinteressant. Unterschiedlichste Vegetationsstufen auf engstem Raum. Es gibt Gebirge, einen früheren oder nicht mehr so akut aktiven Vulkan. Der geht auf über 3000 Meter Höhe. Und auf der anderen Seite, also Sie haben Schneegebiete, auf der anderen Seite haben Sie ja tropisches Surferklima an den Stränden. Einige der berühmtesten Surferstrände der Welt befinden sich auf der Insel Maui. Und es windet im Moment natürlich im Februar ziemlich stark. Auch viele Windsurfer sind da und die verschiedenen Kategorien, die es da gibt in dieser Sportart. Und es ist schon atemberaubend, ja tollkühn, wenn man da beobachtet, wie da diese Winzlinge den Wellengebirgen trotzen und ein berühmter Strand, der Jaws-Strand, der jahrzehntelang gar nicht bekannt war, sagenumrankt, dort sollen die sogenannten Monsterwellen dieser Tage eintreffen. Das geht dann hoch bis auf 20 Meter und tatsächlich einige dieser tollkühnen Männer auf ihren nicht fliegenden, aber surfenden Brettern, die werden dann diesen Wassermassen zu trotzen versuchen. Mal sehen, ob wir uns da auch einen Augenschein verschaffen können. Pearl Harbor wird sicherlich, wobei man muss immer etwas mit Unwägbarkeiten rechnen, selbstverständlich, wird sicherlich ein Reiseziel sein. Und vielleicht werden wir dann auch die Theorien, die jetzt da auch bei uns in der Mailbox herumgeistern, etwas klarer einordnen können. Übrigens, der Norden der Insel, das vielleicht noch erwähnenswert, hat eine ganz andere Vegetation als der Süden. Und es regnet dort auch viel stärker und wunderschöne Wasserfälle, Flusslandschaften mit Bambuswäldern, Kraftorte und Inspirationsgebiete hier auf Hawaii. Kein Wunder, dass sehr viele, ja sehr erfolgreiche und reiche Leute diesen Ort, dieses Inselparadies zu ihrem permanenten Hauptsitz erkoren haben. Was sind die wesentlichen Themen? In der Schweizer Ausgabe habe ich mich unter anderem damit beschäftigt, was eigentlich Desinformation in der heutigen Zeit bedeutet. Und wenn ich das Wort Desinformation höre, das ja jetzt auch durch die deutschen Medien geistert ganz intensiv, dann geht mir sprichwörtlich das Sackmesser in der Hose auf. Dann bin ich alarmiert. Wer Desinformation sagt, betrügt, der betreibt selber Desinformation, der betreibt Propaganda. Denn natürlich ist die Rede von der Desinformation ein Wort aus dem Arsenal jener, die in diesem unseligen, unheilvollen Ukraine-Krieg eine ganz dezidierte Position vertreten, selber Kriegspartei sind und deshalb natürlich, ohne es vielleicht zu merken, Propaganda betreiben, beziehungsweise so tun, als könne man in einem Krieg absolut die laufenden Ereignisse wahrheitsgemäß mit wirklich verlässlichen Fakten kommentieren und einordnen. Dabei wissen wir doch seit Ewigkeiten, dass in jedem Krieg die Wahrheit das erste Opfer ist. Und deshalb muss man aufpassen. Und wenn ich sehe, wie eben stark da Partei ergriffen wird in den Medien, dann muss man eben Zweifel anmelden an den dargebrachten Erzählungen. Und die Erzählung ist ja offensichtlich die offizielle. Russland wird extrem dämonisiert. Russland wird da als gewaltiger Kriegsverbrecher dargestellt. Das heißt auch in Schweizer Medien, der NZZ, als ob das Fakten wären. Die Russen würden einen Vernichtungskrieg gegen die Zivilbevölkerung führen. Ich will einfach zu bedenken geben, dass es da sehr auch glaubwürdige Stimmen gibt, die das vehement verneinen, die aber nicht gehört werden, die in der Öffentlichkeit weggedrückt werden. Wir haben hier schon entsprechende Exponenten zur Diskussion gestellt, damit sie sich selber ein Bild machen können, vor allem auch vom Internationalen Roten Kreuz, der frühere Präsident Peter Maurer im großen Interview. Aber wir haben auch schon mit vielen anderen Exponenten der internationalen Hilfswerke gesprochen, die dieser medialen Version, dieser Information, die eben möglicherweise und vielleicht sogar wahrscheinlich Desinformation ist, vehement, heftig widersprechen. Sie sagen im Gegenteil, der Ukraine-Krieg zeichne sich durch Zurückhaltung beiderseits gegenüber der Zivilbevölkerung aus, sei eben gerade kein Krieg gegen die Zivilbevölkerung, sondern die Hauptleidtragenden, und das macht es ja nicht weniger schlimm, sind die Angehörigen der Streitkräfte. Doch auch hier gilt es ganz skeptisch und kritisch hinzuschauen. Die Opferzahlen, die herumgeboten werden, 2 Millionen seien da insgesamt gestorben, die Russen hätten Millionenverluste, die Ukrainer etwas weniger. Ich glaube nichts davon. Und zwar einfach deshalb, weil man im Krieg nichts glauben kann. Aber es ist auch unwahrscheinlich vor dem Hintergrund, wenn wir andere Konflikte beiziehen, um uns da ein Bild zu machen. Nehmen Sie den Ersten Weltkrieg. Der gilt ja als besonders verheerend, was die Opfer, die militärischen Opfer angeht. Da sind fürchterliche Zahlen zu beklagen. Nach 4 Jahren 2 Millionen deutsche Soldaten gefallen in den Schützengräben, in den Blutmühlen von Frankreich und Flandern. Die Schlacht an der Somme, die Schlacht bei Verdun und so weiter. Diese Namen, die sich da unauslöschlich eingeprägt haben ins kollektive Geschichtsbewusstsein. Die Franzosen 1,3 bis 1,4 Millionen. Und das soll nun alles übertroffen worden sein im Ukraine-Krieg. Zwar, ja, er dauert auch schon 4 Jahre, fast so lang wie der Erste Weltkrieg. Aber das scheint mir sehr schwer vorstellbar, dass diese Form der Massenschlachten, der Massenvernichtung, der wechselseitigen, wie sie in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs stattgefunden hat, dass sich Ähnliches, Vergleichbares auf den Killing Fields in der Ukraine abspielt. Ich glaube auch, dass es wenig bringt, zum jetzigen Zeitpunkt mit diesen Zahlen zu operieren. Und die Absicht dahinter ist ja sonnenklar. Es geht einfach darum, die russische Seite dermaßen zu dämonisieren, um damit natürlich einerseits zu rechtfertigen, die Politik, die in der Europäischen Union vor allem von vielen EU-Mitgliedstaaten gepflegt und gepredigt wurde in den letzten Jahren, um das zu beglaubigen, um das zu rechtfertigen. Auch deshalb, weil es hier natürlich ein klares Motiv gibt, sollte man skeptisch bleiben. Zum anderen aber auch verstärkt das nur den Hass und vermindert die Bereitschaft, eben jetzt das zu tun, was zum Glück die Amerikaner tun, nämlich mit den Russen an einen Tisch zu sitzen, um hier eine diplomatische Lösung zu finden. Wenn sie die Gegenseite zum absoluten Verbrecher erklären, wenn sie Verteufelungen vornehmen ohne Grenzen, ja, dann ist die Absicht dahinter klar. Man möchte einen Krieg im Gang halten, man möchte nicht Diplomatie betreiben. Du kannst mit dem Teufel keine Diplomatie machen. Und diese Form der Moralisierung widerspricht einfach der Realpolitik, die zum Glück aber, zum Glück, durch die maßgeblichen Kräfte jetzt betrieben wird. Blicken wir auf Deutschland, da gibt es Skurrilitäten jetzt innerhalb der CDU. Und ich bleibe dabei, Kanzler Merz kann einem allmählich leid tun. Jetzt haben sich da wieder die Wirtschaftsreformkräfte aus dem Fenster gelehnt. Sie haben gesagt, sie wollen den Teilzeit-Lifestyle abschaffen. Die Work-Life-Balance soll stärker in Richtung Work verlagert werden. Aber das geht jetzt auch nicht durch. Auch diese Mini-Sprachreform wird da nicht akzeptiert. Scheitert am Hartbeton der Lifestyle-Fraktion in der CDU. Ich habe gelesen heute Morgen in den Medien, das musste jetzt aus den Anträgen gestrichen werden. Und die Frage, ob die Deutschen mehr arbeiten müssten, mehr Arbeitsstunden investieren müssten, die wird jetzt auch schon wieder zerredet, auch von den Medien. Es heißt ja nicht, die Zahl der Arbeitsstunden ist entscheidend, sondern die Produktivität. Ja, das stimmt natürlich, aber die Zahl der Arbeitsstunden, die investierte Arbeit, ist eben nicht ganz unwesentlich. Und da sieht man, dass eben die Zahl der Arbeitsstunden in Deutschland, aber auch in der Schweiz, heruntergegangen ist in den letzten 20 Jahren, während eben andere Länder, nehmen wir China, die Zahlen nach oben gehen. Und wenn du nicht mehr arbeitest, wenn du glaubst, in der Freizeit wettbewerbsfähig bleiben zu können, dann gibst du dich einfach einer Illusion hin. Aber ich habe ohnehin etwas den Eindruck, dass das offizielle Deutschland, das Mainstream Deutschland, wirklich daran arbeitet, das Gegenteil von dem zu sein, was man mit den Deutschen zum Teil auch in nicht freundlicher Absicht in Verbindung bringt. Das seien diese Streber, die die ganze Zeit arbeiten mit dem rücksichtslosen Leistungsprinzip, der Militarismus, das Erbe natürlich dieser preußischen Jahrhunderte, wobei es natürlich Schindluderei ist, die Preußen nur aufs Militär zu reduzieren. Die Preußen waren auch große wissenschaftliche und kulturelle Innovatoren, haben auch im Bereich der Toleranz gewaltiges geleistet. Aber ungeachtet all dessen, man hat einfach den Eindruck, dass die Deutschen, zumindest die offiziellen Deutschen, auf Teufel komm raus, quasi das Gegenteil dieser Klischees sein wollen. Also lieber Hängematte als harte Arbeit, verstaatlichte Mundhöhlen, alles muss über den Staat geleistet werden, das Kollektiv, die Gemeinschaft, niemand darf zurückgelassen werden, das Leistungsprinzip ist schon verdächtig und auch in den Schulen darf nichts mehr verlangt werden, am besten wir schaffen die Noten ab. Das ist wie der Versuch, eine Gegenidentität zu schaffen, sozusagen aus der angestammten Klischee-Identität auszubrechen, also eine sehr anstrengende psychologische Ausgangslage, die da mitbewältigt werden muss in Deutschland, neben den verschiedenen Problemen, die es ja tatsächlich zu lösen gilt. Aber es gibt natürlich immer auch wieder Lichtblicke und interessante Beobachtungen. Und eine solche ist vielleicht hier vorhanden. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU hat sich gegen ein AfD-Verbotsverfahren ausgesprochen. Zwar sehe er in der Partei eine rechtsextremistische Bewegung, auf jeden Fall in ihren Führungsstrukturen, doch alle, die derzeit ein Verbot fordern, seien nicht in der Lage, ausreichende Begründungen dafür zu liefern. Also, wir sind uns zwar alle im Klaren darüber und einig, dass es sich um eine rechtsextremistische Bewegung handelt mit entsprechender Führung, aber es ist noch niemandem gelungen, dafür eigentlich die Beweise zu liefern. Also schöner kann man sich selber ja nicht ad absurdum führen wie Alexander Dobrindt, aber in der Konsequenz merkt offensichtlich ein Teil in seiner ganzen Persönlichkeit, dass es irgendwie falsch wäre, aufgrund dieser ziemlich widersprüchlichen Grundausstattung ein Verbotsfahren zu lancieren. Der 25 Jahre alte Mann aus Südsudan, der in Hamburg vor eine U-Bahn gesprungen ist und dabei eine Frau mit sich in den Tod gerissen hat, ist übrigens über ein Flüchtlingsprogramm der Vereinten Nationen nach Deutschland gekommen. Das sogenannte Resettlement-Programm der UNO-Flüchtlingsorganisation UNHCR richtet sich an besonders schützenswerte Flüchtlinge, die ihren Erstaufnahmeländern nicht sicher sind. Deutschland sucht nun Schutz vor diesen Schutzsuchenden. Wer schützt uns vor den Schutzsuchenden? Und die Frage ist natürlich, ob die Vereinten Nationen, die diesen Straftäter nach Deutschland verfrachtet haben mit entsprechenden Angaben, ob die jetzt eine Verantwortung übernehmen bei diesem schrecklichen Fall. Europäische Union. Die Außenbeauftragte Kaya Kallas hat Forderungen nach dem Aufbau einer gesamteuropäischen Armee scharf zurückgewiesen. Das ist interessant. Auf einer Sicherheitskonferenz in Norwegen warnte sie, eine zusätzliche europäische Armee neben der NATO würde zu unklaren Befehlsketten führen und sei daher extrem gefährlich. Hört, hört, das ist zum ersten Mal, dass ich von Kaya Kallas einen wirklich zustimmungsfähigen Satz vernehme. Wer bereits Teil der NATO sei, könne keine separate Armee aufstellen. Kallas hat tatsächlich erstmals vielleicht, aus meiner Sicht, kenne aber nicht alle Aussagen von ihr, wirklich recht. Auch die Sticheleien gegen Macron scheinen mir berechtigt, der immer wieder gefordert hat, eben solche Streitkräfte aufzustellen. Aber man stelle sich nun also vor, diese EU, die ja quasi immer noch im Begriff ist, den Krieg gegen Russland da im Gang zu halten, sich vorzubereiten auf einen Krieg gegen Russland, dass diese EU tatsächlich so eine Armee hätte. Und ich kam vor diesem Hintergrund, Achtung, das ist jetzt auch wieder ein Satz, den man nicht aussprechen darf in Deutschland, in der Europäischen Union, aber als Schweizer dürfen Sie das eben sagen, auf Hawaii sowieso, da habe ich ein gewisses Verständnis, wenn der russische Außenminister Lavrov sagt, dass er heute in der Europäischen Union, aber vor allem auch in Deutschland, Rachegelüste sieht. Als ob man sich quasi an den Russen rächen möchte heute, dass man es damals nicht geschafft hat, mit dem Russlandfeldzug dieses Land in die Knie zu zwingen. Das ist natürlich auch eine maximale Provokation des russischen Chefdiplomaten, der hier aus der diplomatischen Rolle schlüpft, aber eine Provokation, mit der man sich einmal auseinandersetzen könnte. Gibt es denn solche revanchistischen Rachegelüste, die sich hier zum Ausdruck bringen, ja oder nein? Man könnte das ja mal ganz entspannt diskutieren. Die Europäische Union hat im Januar 26 mehr russisches Gas importiert als im Januar des Vorjahres, berichtet Reuters. Die Lieferungen über die Pipeline Turkstream stiegen im Jahresvergleich um 10,3% auf 55,8 Millionen Kubikmeter pro Tag. Nach dem Ende des Gastransits durch die Ukraine ist Turkstream der einzige verbleibende Lieferweg für russisches Pipeline-Gas nach Europa. Auch Deutschlands Gasspeicher ist auf dem Tiefstand und Experten warnen vor Versorgungsengpässen. Der Grund sind geringere Lieferungen aus den Vereinigten Staaten. Die Amis brauchen wegen extremer Kälte mehr Flüssiggas im eigenen Land. Meine Damen und Herren, wir haben es hier gesagt, es war von Anfang an ein Fehler, sich zu stark in die amerikanische Abhängigkeit zu begeben. Man wollte das ja nicht, man hat gesagt, wir wollen keine Abhängigkeit mehr von den Russen. Jetzt hat man sich in eine Abhängigkeit von den USA begeben. USA und Russland. Der letzte große nukleare Rüstungskontrollvertrag zwischen den USA und Russland, New START, läuft am 5. Februar aus. Damit endet die letzte überprüfbare Begrenzung strategischer Atomwaffen zwischen den zwei größten Nuklearmächten der Welt. Washington will den Vertrag nicht verlängern. Die Welt wird dadurch unsicherer. Rüstungskontrollverträge dienten nicht nur der Begrenzung von Atomsprengköpfen, sondern auch der Vertrauensbildung und der Überprüfung politischer Absichten. Der Sinn der im Kalten Krieg eingeführten Abrüstung war klar. Beide Seiten, die USA und die UdSSR, verfügten über genügend Atomwaffen, um sich gegenseitig und die Welt gleich mehrfach zu vaporisieren, zu zerstören. Abrüstung sollte das Risiko eines versehentlichen oder eskalierenden Atomkriegs verhindern. Wichtig, dass man diese Diplomatie der Abrüstung wieder in Gang bringt. Das Wall Street Journal, das ist schon etwas länger her, aber ich möchte es trotzdem nachtragen, meldet, dass ein unmittelbarer Angriff der USA auf Iran nicht unmittelbar bevorstehe. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi trifft Steve Witkoff in Istanbul am Freitag. Iran fordert gleichzeitig einen substanziellen Rückzug der aufgestockten militärischen Präsenz der Amerikaner in der Region. Ob ein amerikanischer Angriff die Welt sicherer machen würde, ist fragwürdig. Und Witkoff ist ein Mann des Friedens. Ukraine, Nahen Osten, Iran, das sind die diplomatischen Kampfzonen dieses Sonderbeauftragten. Und die Frage wäre, wie viele Menschenleben sind eigentlich gerettet worden dank den diplomatischen Bemühungen von Steve Witkoff, der ja bei uns in den Medien immer wieder durch den Dreck gezogen wird. FIFA-Präsident Gianni Infantino wird von der Ukraine ganz heftig kritisiert. Er sei da moralisch auf dem Abstellgleis. Sie haben es natürlich ein bisschen härter formuliert. Schauen wir mal die Themen, die These an. Moralisch degeneriert sei FIFA-Präsident Gianni Infantino. Warum? Weil er gesagt hat, man solle Russland wieder in den internationalen Sport einbeziehen. Die Boykotte hätte nichts gebracht, sie hätte nur Frustration und Hass erhöht. Und meines Erachtens liegt hier der Entspannungspolitiker Gianni Infantino richtig. Einmal mehr, Sie erinnern sich, vor der Fußball-WM in Katar, in Doha, hat er ja eine vielbeachtete Rede gehalten, als er sich etwas gegen die kolonialistischen Herrenreiter-Allüren des Westens, vor allem auch der Europäer, da lustig machte und eigentlich einen Werbespot abgab für jene Länder, die im Ansehen da in Europa und Amerika eher auf der tieferen Skala zu verorten sind. Ich habe das gelobt, ich habe gesagt, das ist wichtig, das ist der Sport, Brücken bauen, Verständigung, Gräben verflachen, nicht vertiefen. Und die sich immer für die politische Instrumentalisierung des Sports aussprechen, das sind eben die Verständigung blockieren und die Gräben vertiefen möchten. Dass die Ukraine sich aufregen, wenn sich hier ein wichtiger und ein einflussreicher Fußballspitzenfunktionär, der einflussreichste Fußballspitzenfunktionär dermaßen ausdrückt, ja, ist aus Sicht der Ukraine verständlich, aber aus einer Sicht, die hier einen Frieden herbeiführen möchte, und dazu braucht es eben beide Seiten, ist das natürlich eine Parteisicht, die nicht ausschlaggebend sein kann für all jene, die eben einen Frieden vor Augen haben. Gianni Infantino, mutig, dass er das sagt, vielleicht auch ein Vorbote, vielleicht auch ein Symptom dafür, dass ein Frieden in der Ukraine näher ist, als wir glauben, denn auch ein FIFA-Präsident muss natürlich genau seine Worte abwägen, und der sagt das auch nicht so ins Blaue hinaus. Wenn er jetzt wüsste, dass beispielsweise die Amerikaner, die für ihn sehr wichtig sind, dagegen wären, solche Aussagen zu tätigen, dann würde er es wohl nicht tun. Aber trotzdem, Mut braucht es, weil man natürlich in dieser, ja eben, moralisierten Öffentlichkeit, vor allem auch in Deutschland, sich in Misskredit bringt. Dies meine Aussagen aus der weiten Ferne, meine Einschätzungen, 11 Stunden Zeitdifferenz. Sie beurteilen dann, ob der Abstand hier den Durchblick vergrößert oder trübt. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily. Ihnen allen einen schönen Tag und wir sehen uns spätestens morgen wieder zur nächsten Sendung. Bis dann.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.